undone.
Ich bin mit Vögeln verabredet. Auf einer Alm in Bayern. Bevor ich angereist bin, habe ich eine einzige Anweisung bekommen. Bloß kein Gelb tragen.
Der Countdown läuft.
Auf der Wiese, wenige Meter entfernt von mir, steht ein sehr großes Dreirad mit Stahlstreben an den Längsseiten. Hintendran ein riesiger Propeller. In einer Voliere, also einem sehr großen Käfig, schwingt eine Frau im gelben Shirt mit ihren Armen, springt auf und ab. Auf schmalen Holzstangen hocken knapp 30 Vögel und warten auf ihr Kommando. Die Vögel sind Waldrappen. Sie haben schwarzes, in der Sonne grün schimmerndes Gefieder, einen langen roten Schnabel und auf dem Kopf ein paar ulkig abstehende Federn. Sie sehen ein bisschen so aus, als wären sie gerade aus dem Bett gestiegen und hätten sich noch nicht durchs Haar gewuschelt. Einige Meter weiter sitzt mittlerweile ein Mann im olivgrünen Anzug im Fluggerät. Hinter ihm im Gras ein riesiger gelber Gleitschirm.
Johannes Marie, kann ich in den Motor starten?
Die Frau im gelben Shirt öffnet die Voliere, lockt die Vögel auf die Wiese nach draußen.
Kannst du den Motor starten?
Die Waldrappen breiten ihre Flügel aus. Sie fliegen aus der Voliere, ziehen langsam ihre Kreise.
Jetzt sind alle draußen.
Sie springt ins Fluggerät, zückt ihr Megafon.
Komm, komm, Waldis, komm, komm.
Das Leichtflugzeug rollt los. Der Schirm breitet sich aus. Dann hebt es ab. Gen Süden. Und hinten dran ein Schwarm von schwarzen Vögeln.
Was haben die Leute?
Das schaut doch schon mal gut aus.
Der Mann im Fluganzug und seine Truppe versuchen seit knapp 20 Jahren, den Vögeln das Fliegen in den Süden beizubringen. Eine fast ausgestorbene Art in die Wildnis zu retten. Sie spielen Noah, bauen eine Art Arche, okay, eine sehr kleine Arche, auf der genau ein Tier Platz hat. Der Waldrapp.
Warum in Europa eine vor 400 Jahren ausgestorbene Vogelart wieder herzubringen, wenn es zu viele Arten gibt, die unsere Hilfe brauchen? In der Zeit, wo wir den Waldrapp versuchen, wieder von der roten Liste herunterzuholen, sind Tausende, Abertausende, fast Millionen schon von Arten auf die rote Liste gewandert.
Sie spielen im gleichen Team wie Brand, Church und Hildebrand. Sie wollen die Zukunft retten, indem sie die Zeit zurückdrehen.
Wer weiß. Vielleicht treffen sich ja Waldrappen und Mammut nochmal.
Ja, wer weiß. Vielleicht haben sie sich schon getroffen.
Wahrscheinlich.
Vielleicht treffen sie sich wieder.
Ihr hört Enden, die Rückkehr. Vierte und letzte Folge, das Nashorn im Marmeladenglas.
Johannes im Fluganzug.
Johannes ist Johannes Fritz. Der Mann, der im Fluggerät sitzt.
Die Geschichte des Anzugs ist auch die Geschichte des Gesamtprojektes, weil den habe ich tatsächlich seit 2002, 2003, jedes Jahr.
Mach das mal für ihn, wenn Sie den Anzug anziehen.
Ja, irgendwie schon, ja. Da bin ich Pilot. Wenn ich den aushab, bin ich. Ich fliege nur mit dem Ding. Ja, es macht echt was. Wirklich. Der ist mir viel wert.
Anfang der 90er arbeitet Fritz im Tiroler Almtal als Verhaltensbiologe. Zieht Raben auf, bringt Gänseküken bei, kleine Kisten zu öffnen. Auf der Forschungsstation von Fritz gibt es damals auch ein paar Waldrappen. In Europa ist der Vogel jahrhundertelang eine Delikatesse. wird gern verspeist und stirbt dann in unseren Breitengraden aus. Irgendwann existiert der Waldrapp nur noch in Zoos. Fritz will den Vogel wieder auswildern. Aber es gibt ein Problem. Der Waldrapp lebt so lange hinter 1000 Stäben, dass er verlernt hat, dass er ein Zugvogel ist. Zwar haben die Vögel ihren Drang behalten, in den Süden zu ziehen, nur wissen sie nicht mehr, wo Süden ist. Johannes Fritz fragt sich, ob er eine Möglichkeit findet, den Waldrappen wieder ihren natürlichen Rhythmus anzugewöhnen. Im Winter in den Süden ziehen und im Frühjahr zurückkommen. Wie bringt er den Vögeln das Fliegen in die richtige Richtung bei? Seine Inspiration findet er in Hollywood.
Den hat jeder von uns gesehen, so an einer Forschungsstelle in Oberösterreich. Jeder hat den Film gekannt.
Der Film Amy und die Wildgänse.
Das kennen so viele Leute. Der Film, da brauche ich fast nichts erklären, wenn ich sage. Also, wir waren inspiriert durch Amy und die Wildgänse oder Fly Away Home. Ah ja, kennen wir.
Für die, die den Film nicht 100 Mal auf Sat.1 gesehen haben, ein junges Mädchen, Amy, bringt gemeinsam mit ihrem Vater und einem Leichtflugzeug einem verlorenen Trupp von Gänseküken das Fliegen Richtung Süden bei.
Also ich möchte fast sagen, das Projekt wäre wohl nicht entstanden, wenn es nicht den Film gegeben hat.
Fritz will den Waldrappen aus den Zoos das Fliegen beibringen, die Route in den Süden. In der Hoffnung, dass sie sich die Strecke merken und so wieder in die Wildnis zurückkehren können. Und er macht es wie im Film. Setzt sich in ein Leichtflugzeug und fliegt vorne weg. Die Waldrappen folgen ihm. Denn seit ihrer Geburt haben zwei Menschen die Küken an sich und ihre Kommandos gewöhnt. Wenn ein Vogel aus dem Ei schlüpft, dann hat er, ähnlich wie ein Mensch, erstmal keine Idee von dieser Welt. Er liebt das erste Wesen, das ihn füttert. In diesem Fall die Menschen in den gelben Shirts. Wie Johanna Haas.
Ah, es kommen zwei Waldis. Alle verstecken bitte.
Die beiden Seamitter sind die einzigen Menschen, die die Vögel zu Gesicht bekommen. Das Ganze nennt sich Prägung. Die Vögel folgen den Müttern überall hin und merken sich sogar ihr Leben lang ihre Gesichter.
Erkennt er die Seamitter?
Ja. Noch nach Jahren. Also die Prägung ist sehr langanhaltend.
Wenn die Vögel auf ihre Eltern treffen, landen sie und grüßen die Menschen.
Und dann haben sie so dieses typische Grüßen, so den Kopf mit dem Schnabel so auf und ab und so ein Grußlaut, gell?
Es dauert 10 Jahre, bis Johannes Fritz endlich den Beweis hat, dass Menschen Vögeln das Fliegen in die richtige Richtung beibringen können.
2011er Jahr, das war gegen Ende Juli, gegen einen Anruf von einem Kollegen aus Burghausen. Der Johannes, der Waldrapp ist da, gell? Mit diesen und jenen Ringen, so Gold. Gold, glaube ich, war die Farbberingung. Gell? Und dann haben wir gewusst, das ist Goya.
Sein Experiment glückt. Goya zeigt als erster, die Vögel merken sich die Route und kehren eigenständig zurück. Mit der Zeit kommen immer mehr Waldrappen aus dem Süden zurück nach Deutschland.
Es sind wohl bald 400 Vögel, die wir mit der Methode in die Wildbahn gebracht haben. Gell?
Dieses Jahr ist es seine 18. Migration. Allerdings geht zwischen dem ersten Flugtraining und dem Abflug im August einiges schief. Mehr als 4 Wochen können sie kaum trainieren. Zu viel Regen, zu viel Wind. Ein Vogel fliegt in eine Stromleitung und stirbt beim Training. 2 andere brechen sich die Beine. Der Schwarm schrumpft auf 29. Ob es dieses Jahr bis in den Süden klappt, ist unklar.
Naja, dass das funktioniert, wissen wir immer noch nicht.
Hallo. Das geht leider nicht schneller. Das ist kein Problem. Hallo, ich bin von dir. Hallo.
Wir sind zurück im Reich von Thomas Hildebrand. Das Leibniz-Institut für Wildtierforschung, ein Forschungsinstitut, eigentlich ziemlich ruhig hier. Aber heute große Betriebsamkeit. Hildebrands Assistentin holt uns an der Pforte ab und nimmt gleich mal ein Paket mit.
Was da wohl drin ist? Ein kleiner Embryo?
Das ist ziemlich leicht.
Hildebrand hat sich ein letztes Mal Zeit genommen für uns. Schon in 2 Tagen geht es nach Kenia zum Nashorn.
Freut mich, Sie wiederzusehen.
Hallo.
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 Darf ich kurz
Das ist schon da.
Wir
haben schon gehört, das sind Utensilien für die nächste Kinderreise.
Ja, genau.
Das Paket liegt vor Hildebrand auf dem Schreibtisch. Gar nicht weit davon, in der Fensterbank, steht eine weiße Gipsbüste von einem Babynashorn.
Und das ist der erste Embryo?
Das ist der Embryo, aber der ist ungefähr auf das 100-fache vergrößert. Der richtige Embryo ist der hier.
Ein Regalbrett weiter, der echte. Der Embryo aus Olpetscheta, der 70 Tage lang in einem Nashorn herangewachsen ist. Jetzt?
In einem alten Marmeladenglas.
In einem alten Marmeladenglas aus Kenia, ja.
Darf also ich anfassen?
So,
mir fällt das noch runter.
Ein Glas mit Schraubverschluss und durchsichtiger Flüssigkeit. Formaldehyd, um den Embryo haltbar zu machen. Darin ein sehr kleines graues Nashorn. Kaum größer als mein Daumen. Aber alles ist schon da. Man kann die Rippenbögen sehen, die abgeschnittene Nabelschnur.
Was für eine Marmelade war da drin?
Das weiß ich nicht. Ich weiß nicht mal, ob es Marmelade war. Können auch eingelegte Gurken gewesen sein.
Spreewald.
Ja. Nee, Spreewald nicht. Kenia hat keine Spreewaldgurken.
Und wie lange kann das jetzt so bleiben?
Hunderte von Jahren.
Hildebrand nennt den Embryo emotionslos Nummer 1.
Das ist unser größter Erfolg.
Ihr größter Erfolg bislang. Denn dann klingelt sein Telefon.
Ja. Oh, was ist das? Hildebrand? Ja. Warum?
Hildebrand zieht die Augenbrauen hoch, stützt sich auf seinem Drehstuhl auf.
Oh Mann. Gut.
Es ist ein kurzes Telefonat, keine Minute lang. Dann legt er auf.
Ja, gut. Ciao. Das war ein historischer Anruf.
Denn was Hildebrand gerade gehört hat, könnte alles verändern.
Das ist ja wirklich erstaunlich. Das war ein historischer Anruf. Ja, er rennt dem Weibchen wieder hinterher, dem zweiten. Die hat er entdeckt, vor 30 Tagen.
Hildebrand erklärt uns, was sein Kollege ihm gerade am Telefon erzählt hatte, könnte der entscheidende Durchbruch sein, auf den sie schon so lange warten. Die Nashorndame in Kenia ist, zumindest sehen alle Anzeichen so aus, womöglich schwanger. Mit einem von Hildebrand im Labor erzeugten Embryo. 2 Jahre nach der ersten Schwangerschaft. Ein winziger Embryo des nördlichen Breitmaulnashorns.
Richtig, genau. Das ist gut, das ist sehr gut. Naja, wir brauchen uns. Und die nördlichen Breitmaulnashorn brauchen uns auch.
So ganz glauben, dass es wirklich vielleicht geklappt hat, kann er es immer noch nicht.
Ist das super?
Ja, aber Tatsachen.
Hildebrand beschwichtigt immer wieder. Er weiß, dass, auch wenn alle Anzeichen gut sind, noch nichts sicher ist. Vielleicht hat das Nashorn eine Uterusinfektion, vielleicht wieder irgendeine Laune der Natur. Die entscheidende Untersuchung, ein Ultraschall, steht noch aus. Hildebrand fliegt dafür selbst nach Kenia.
Ja, jetzt. Ja, hi. Good morning. Good news, eh?
Unser Gespräch in seinem Büro wird immer wieder unterbrochen. Yeah. Dieses Mal von dem Besitzer der Nashörner, einem Zoodirektor aus Tschechien.
I know. Yeah, it's good. Good feeling.
Sie müssen alles planen. Wer in Kenia den Hubschrauber fliegt, wer vor Ort sein wird, wie sie die neuen Embryonen durch den Flughafen schleusen, ohne dass sie bestrahlt werden.
Perfekt. Good. Thanks, Jan. Bye.
Ist auch ganz aufgeregt.
Ja, ist er. Ja. Wir arbeiten an diesem Projekt gemeinsam seit 2014. Und niemand in der Welt hat geglaubt, dass es überhaupt möglich ist.
Also ich hätte mir jetzt erstmal eine Flasche Sekt aufgemacht, aber...
Kennen Sie diese? Da hat Ihnen jemand mal dieses Bild erklärt?
Er zeigt hinter sich auf ein Foto. Darauf Thomas Hildebrand mit dem Rücken zur Kamera, in der linken Hand eine sehr große Flasche Sekt.
Wir haben eine Flasche Sekt, die wir mehrmals mit zur Ultraschalluntersuchung mitgenommen haben und die ist jedes Mal wieder im Kühlschrank gelandet. Weil der Befund keine Schwangerschaft nachgewiesen hat.
Seit dem ersten Embryo von einem südlichen Breitmaulnashorn, seit Nummer 1, fliegt Hildebrand eigentlich alle 3 Monate nach Kenia. Mehrmals haben sie neue Eizellen entnommen, mehrmals versucht, ein Embryo einzubringen, bislang vergebens.
Ja, das wäre das erste Mal in der Welt, dass man eine ausgestorbene Art wieder zurückholen würde. Also die richtig ausgestorben ist.
Hildebrand wäre ein Pionier. Der erste Mensch, der eine ausgestorbene Art zurückholt. Viele andere haben es versucht. Bislang ist es keinem geglückt. Was George Church macht, ist eher neue Tiere basteln, wie Hunde im Wolfspelz oder mammutisierte Elefanten. Hildebrand lässt mit den Nashörnern tatsächlich eine Art wieder auferstehen. Denn sobald Fatu und Najin sterben, ist diese Spezies vom Planeten verschwunden.
Ich glaube, wenn wir jetzt wirklich eine Nördlich-Breitmaul-Nashorn-Trächtigkeit haben, dann ist diese gesamte, ja, nicht, ich weiß nicht, Schmuddelecke, aus der wir kommen, aber eine Außenseiterregion, dann steht dann mit völlig anderem Licht und zeigt zum ersten Mal relevante Lösungen.
Ein Lichtblick. Heute heilen, was Menschen gestern zerstörten. Aber für Hildebrand ist diese Möglichkeit, vergangene Fehler rückgängig zu machen, kein Grund zur Sorglosigkeit. Vielmehr eine Mahnung.
Also ich denke, das öffentliche Gewissen sollte mit so diesen Projekten auch wachgerüttelt werden und sagen, klar, es ist möglich, wir können Fehler reparieren, aber wir sind nicht dafür da, neue Fehler zu reparieren. Wir reparieren die alten. Wie lange müssen wir noch mal? Ich muss nämlich packen jetzt. Ja,
Hildebrand verabschiedet sich, sammelt all die Sachen zusammen, die er für Kenia braucht.
Lisa, wir nehmen die Embryonen mit.
Während Hildebrand auf sein erstes Nashornbaby hofft, feiert Church den ersten Geburtstag der Schattenwölfe. Unter anderem mit einem Video. Run, wild and free. In dem Video sieht man die mittlerweile einjährigen Schattenwölfe durch ein Gehege tollen. In Vaporwave-Ästhetik, also 80er Jahre, viel Neon, fliegen die Tiere durch das Weltall. Man sieht Disco-Kugeln, ausbrechende Vulkane und immer wieder Filmmaterial aus dem ersten Lebensjahr der Schattenwölfe. Dann setzt der Refrain ein. Zehntausend Jahre ist es her, jetzt sind sie wieder hier. Dazu sieht man, wie die Schattenwölfe eine riesige Geburtstagstorte zerfetzen. Wie die Caption vom Video versichert, aus Biozutaten. Von einer Luxushundebäckerei in San Francisco. Die Torte ist verziert mit Schattenwölfen, wilden Landschaften und dem Mond. Große Ankündigung und ziemlich lustige Geburtstagsvideos. Die PR-Maschine von Colossal läuft. Und sie haben bereits im Frühjahr 2023 einen aufmerksamkeitserregenden Patentantrag eingereicht. In 70 Seiten stecken 29 einzelne Ansprüche auf spezifische Genveränderungen. Verändertes Fell, höhere Kälteresistenz und ein größerer Körper. Sie wollen das Mammut nicht nur erschaffen, sie wollen es besitzen. Denn im Patent geht es eben nicht um ein Verfahren oder eine Technologie, sondern um die Gene vom Tier selbst. Also das, was den Elefanten zum Mammut macht. Sie besäßen das geistige Eigentum an diesem mammutisierten Elefanten. Wie bei einem Film. Parallel zum Patentantrag sichert sich Colossal Markenrechte. Zum Beispiel an den sehr haarigen Mäusen. Mammaus nennen sie sie oder Woolly Mouse. Der Name ist bereits als Trademark registriert. Für Plüschtiere, für T-Shirts, für Jacken, Sportbekleidung. Ein Souvenirshop sei derzeit nicht geplant, sagt Colossal CEO Ben Lamb. Aber man wolle die Markenidentität der Tiere schützen. Schließlich verbänden Menschen emotionale Geschichten mit diesen Tieren. Das sei ermutigend.
Seit der Gründung von Colossal haben sich die Wege von Brand und Church entzweit. Das profitorientierte Unternehmen Colossal hat das Mammutprojekt übernommen. Stuart Brand ist weitergezogen. Arbeitet mittlerweile an der Wiederbelebung der Wandertaube. Das Tier dessen Bild George Church ganz am Anfang bei ihrem ersten großen Treffen an die Wand geworfen hatte. Damals sagte Church, wir können DNA nicht nur lesen, sondern auch schreiben. Brands Organisation Revive and Restore will die Wandertaube zurückbringen in die Wildnis. Aber ohne Patente. Die Tiere sollen nicht als Eigentum gelten. Stuart Brand hat einst gesagt, wir sind wie Götter. Warum also nicht gut darin werden? Auf seine alten Tage scheint er eine andere Antwort gefunden zu haben.
Back in the day, I said that we are as gods and might as well get good at it. But it's really becoming, we are as nature.
Wir sind wie die Natur und sollten von ihr lernen.
And using nature to do things that nature does already.
We talked about Stuart Brand in the beginning and he's famous for saying we are as gods and might as well get good at it.
Wir sprechen Church irgendwann auf dieses berühmte Zitat von Brand an.
Does it feel like playing God what you do?
Yeah, I'm not a big fan of that quote. It's from the Whole Earth catalog back in the late 60s, early 70s. I know what he was talking about.
Er sei nicht der größte Fan des Zitats, aber er verstehe schon, worum es Brand im Prinzip gehe.
I think what is meant by that terminology though is we're doing things we don't yet know are safe, but that's true of almost all technology.
Church findet, wir probieren eben Sachen aus, bei denen wir noch nicht wissen, ob sie sicher sind, ob sie funktionieren oder mehr Schaden anrichten. So sei das eben bei technologischem Fortschritt. Das gelte für viele wichtige Schritte der Menschheitsgeschichte. Es sei ein stetes Vor und Zurück.
But I think it's just engineering. You know, it's just like that's what humans have been doing.
All das sei aber nicht Gottspiel, sondern Ingenieurskunst. Das, was wir Menschen eben auf diesem Planeten machen.
Is we're engineers who think about the past and the future more thoroughly than most species do, and we're not afraid to play with fire. So I think we might be playing with fire, literally.
So sieht Church die Welt. Zerstören, wieder aufbauen. Keine Angst davor haben, mit dem Feuer zu spielen. Und wir glauben das gerne. Dass das Unheil da draußen, das Massensterben, das kollabierende Klima, dass das an uns schon irgendwie vorübergehen wird. Dass da jemand kommt, wie Church, der einfach eine geniale Idee in seinem Labor austüftelt und uns rettet. Dass wir auf die Art, wie wir in diese Situation hineingekommen sind, dass uns das auch irgendwie wieder daraus helfen wird. Colossal, so steht es auf ihrer Website, löst das Problem für uns. Extinction, das große Aussterben, they can fix it. Aber da ist noch was anderes. Seit es Feuer gibt, haben wir nicht nur damit gespielt, wie Church sagt. Wir haben uns auch drumherum gesetzt und uns in kalten Nächten Geschichten erzählt. Bis heute hat sich das nicht verändert. Church will, dass wir uns den mammutisierten Elefanten als glücklichen Mammutersatz vorstellen, als Heilsbringer.
But that's what happens is you write these stories and then people think about them, they have decades to think about them.
Der Charme der Mammutgeschichte, der Charme all dieser RetterInnen-Geschichten. Wir müssen nichts dafür tun, unser Leben nicht ändern, für nichts kämpfen. Wir können einfach so tun, als würde alles immer so weitergehen können. Und George Church erzählt uns eine Geschichte, die wir gerne glauben wollen.
Wir haben diesen Podcast mit einem Foto begonnen. Mit einem Foto vom Planet Erde. Wenn Menschen ins All fliegen und zurückkehren, erinnern sie den gleichen Moment als eindrücklich. Überall tiefe Schwärze, nichts. Und dann plötzlich.
Yeah, look at that picture over there. There's the Earth coming up. Wow, that's pretty. Oh my God, oh, it's a beautiful shot.
Schimmernde Meere, wirbelnde Wolkenmassen, gezackte Landrücken. Die Erde eingepackt in eine hauchdünne Schutzschicht. Die Atmosphäre so dünn wie die Schale eines Apfels, die uns vom Weltraum trennt. Man nennt dieses Gefühl, die Erde von außen zu sehen, den Overview-Effekt. Ein Blick auf uns alle. Der Overview-Effekt erinnert uns an etwas sehr Einfaches. Dass wir alle auf diesem verletzlichen Planeten sitzen. Gemeinsam.
Es gibt noch eine andere Sicht auf den Planeten, diese Kugel im All. Ich habe sie zum ersten Mal von dem ersten Westdeutschen im All gehört, Reinhard Furrer. Der hatte eine ganz andere Art von Overview-Effekt.
Die Astronauten sind ins Weltall gegangen und haben auch Bilder gehabt von der Erde, wie die Erde aussieht. Es gibt aber eine Sache, auf die uns niemand vorbereitet hat.
Furrer hat im All sowas wie einen Aha-Moment. Ein Augenblick, in dem er einen größeren Zusammenhang versteht. Er ist fasziniert vom Nichts.
Das meiste, was uns mich beeindruckt hat, war denn auch am Anfang nicht die Erde, sondern wieder die Schwärze von dem Weltall.
Ein Bild der Erde aus dem All, das hatte Furrer zuvor bereits gesehen. Doch das große Nichts, das war ihm neu. Nirgendwo sonst konnte er es sehen.
Denn ich kann ja nur fotografieren, wo Licht herkommt. Ich kann ja nicht das Weltall fotografieren, denn es ist dunkel, per Definition.
Die Geschichte von Furrer habe ich vorher noch nie gehört. Ich kenne das Staunen über die schwebende Murmel im All, nicht das Staunen über das Nichts. Vielleicht liegt das daran, dass es für uns Menschen einfacher ist, etwas zu verstehen, das wir sehen, das wir zeigen können. Etwas, von dem wir ein Foto haben. Hier, schau, das ist unser Planet. Es ist leichter, als von einer tiefen Schwärze, einem Nichts zu erzählen, das sich nicht abbilden lässt. Die eine Erzählung verfängt, weil wir uns ein Bild davon machen können. Wir vielleicht sogar ein Foto in einer großen Zeitung sehen und dann darüber staunen. Das Mammut funktioniert wie dieses Bild der Erde. Es verdeckt das Nichts, das Aussterben, das dahinter liegt. Wir sprechen über das Mammut, weil wir zum großen Nichts, zum großen Aussterben einfach keine Worte finden.
Zurück in Kenia, in Olpejeta. Tatsächlich reise ich erst ganz am Ende der Recherche hierher. Die Nashörner sind schon seit einigen Monaten in meinem Leben. Sie sind mir eigenartig vertraut und zugleich völlig neu und fremd. Zachariah Mutai, der Pfleger der letzten beiden nördlichen Breitmaul-Nashörner, will mir noch was zeigen.
Do you still recall the differences between the northern white and southern white rhino?
Erstmal fragt er mich, ob ich noch den Unterschied weiß zwischen südlichen und nördlichen Breitmaulnashörnern. Denn das ist für das, was er mir zeigen will, nicht ganz unerheblich.
Like it was the very hairy ears.
The hairy ears, that is the first thing you can easily tell. And they look a little bit short in size.
Die nördlichen haben sehr haarige Ohren und sind etwas kleiner. Wir fahren an Fatu und Najin vorbei, durch das gesamte Gehege, bis wir mit unserem Jeep vor einem Zaun stehen.
Okay, so we can stand over here. You see this four?
Wir stehen auf, blicken vom offenen Jeepdach auf Nashörner und ein Warzenschwein. Vier südliche Breitmaulnashörner sind die ausgewählten Leihmütter für die Embryonen aus Berlin.
Okay, the four selected candidates is we have Armit, we have Dali, Ames and Azale, and the playboy is called Jomo.
Jomo.
Die Nashörner stehen ungefähr 30 Meter entfernt von uns, grasen. Amit, Dali, Amaze und Asali. Auf unser Jeepdach tröpfelt leichter Regen.
And so eventually one of the four of them might be carrying already.
Eine könnte schon trächtig sein. Ich versuche mir vorzustellen, dass in einem dieser Tiere jetzt vielleicht ein Embryo wächst. So klein wie der Marmeladenglas von Hildebrand.
Yes, that is my hope. We are still looking forward for that. I won't say more about that, but I'm waiting for the excitement.
Zachariah Mutai ist hoffnungsvoll, dass es dieses Mal endlich geklappt hat. Er zeigt auf ein Nashorn in der Mitte der Gruppe, mit ein paar Schrammen an der Seite.
Yes, that's the candidate.
That's amazing.
Yeah.
Ein Nashorn ohne haarige Ohren, das in sich drin vielleicht ein Nashornbaby mit sehr haarigen Ohren trägt.
How often were you as hopeful as you are now? Because you've tried a few times, right?
Yeah, but I never give up. I still have a great hope. And then we are successful.
Zachariah spielt über das Dach, wendet seinen Blick nicht von den Nashörnern ab, während er mit mir redet. Als wäre alles andere egal. Denn das hier, das ist es, worum es ihm und all den anderen geht. Diese vier Nashorn-Damen, die womöglich gerade dabei sind, die Zukunft einer ganzen Art neu zu schreiben.
I think if you're a conservationist these days, you have to be an optimist, because otherwise.
Yeah, I do always have a strong belief. I myself, I still have. I do always have a strong belief, and maybe one day, one time, we'll get to see the northern white rhino maybe running around, playing around. Yeah.
You would be a very happy man.
I'll be very happy. Ever than usual.
Ich sitze in einem kleinen Holzhäuschen. Vor mir die Landebahn, neben mir der Lotse vom Flugplatz Patterzell. Und draußen eine Handvoll BesucherInnen, die seit heute Vormittag auf die Ankunft der Waldrappen warten. Heute früh um 8 ist Fritz mit den Waldrappen im 200 Kilometer entfernten Taching am See losgeflogen. Eigentlich sollten sie schon nach 3 Stunden Flugzeit hier landen. Doch mittlerweile ist es Nachmittag geworden. Es ist die erste Etappe der großen Migration. Auf der Route nach Andalusien gibt es 20 Zwischenstopps. Meist schlagen sie ihr Nachtquartier auf Flugplätzen auf. Zahlreiche Campingwagen, Zelte und eben die große Voliere für die Vögel.
Bravo Golf, Paracel Radio, verstanden. Grüße Johannes im Übrigen.
Der Lotse zeigt gern Himmel. Geradeaus über dem Wald sieht man einen schwarzen Punkt, der langsam immer näher kommt. Am Rand der Landebahn stehen Dutzende Schaulustige. Wenn Noahs Arche, also Fritz Leichtflugzeug, ankommt, wollen alle dabei sein. Fritz zieht schmale Kreise, eine kleine Abwärtsspirale. Dann setzt er zum Landeanflug an, auf der langen Asphaltbahn.
So, der Landeanflug, sag mal.
Er ist alleine gekommen.
Ja, leider kann man ohne Vögel. Die kommen schon, aber kommen mit dem Auto. Ja? So war es nicht geplant. Aber manchmal kommt es halt so.
Die meisten Vögel sind kurz nach dem Abflug einfach umgekehrt und zurück nach Taching am See geflogen. Zu dem Camp, in dem sie den ganzen Sommer trainiert haben. Als nur noch 9 Vögel im Schwarm in der Luft übrig sind, beschließt Johannes, zwischenzulanden. Die Vögel werden am Zwischenlandeort und im Trainingscamp eingesammelt, in Transportboxen und dann in Autos verladen. Die Vögel reisen die erste Etappe also wie mit dem Taxi nach Süden.
Haben wir einen eigenen Kopf?
Sollten sie nicht in der Form, aber eigentlich sollten sie jetzt in Stimmung sein, zu ziehen, zu migrieren.
Johannes lehnt sich in seinem Leichtflugzeug zurück, schließt die Augen, wischt sich über die Stirn.
Das ist ein herausforderndes Jahr, das, ja. Bin neugierig, wie das endet. Wo und wie?
Wochen später spreche ich nochmal mit Johannes Fritz und seinem Team. Dieses Jahr haben sie es nicht geschafft. Die Vögel sind nicht in den Süden gezogen. Irgendwie ist einfach zu viel schiefgelaufen. Aber nächstes Jahr, da probieren sie es einfach wieder. Weil es ja weitergehen muss.
Also Waldraffe sind ja nur eine Spezies von Vögeln. Aber irgendwie habe ich so das Gefühl, ich weiß jetzt ein bisschen besser, wie Vögel so sind irgendwie.
Und etwas wird bleiben. So oder so. Von diesem Jahr mit den Vögeln, den Wochen des Trainings. Johanna, eine der Vögelmütter, erzählt mir am letzten Abend auf dem Flugplatz von den farbigen Ringen, die sie immer noch bei sich trägt. Sie gehörten den Tieren, die im Training gestorben sind.
Das war echt nicht so gut. Das sind halt so, die sind dann so ans Herz gewachsen. Und wenn dann welche davon nicht mehr da sind, das merkt man jeden Tag. Ich war halt so direkt vor Ort und hab die halt alle gesehen, wie sie dann nur so nicht mehr da waren. Einfach.
Das kleine Sterben, das große Sterben. Anerkennen, dass wir die Zeit eben nicht zurückdrehen können. Dass manches einfach ein natürliches Ende findet. Und trotzdem hoffen wir im Angesicht der Katastrophe.
Und dann muss man einfach weitermachen und das ist ja ein bisschen schwierig.
Heute haben wir einen anstrengenden Tag in der Ostsee. Ich weiß nicht, jemand hat gesagt, das ist heute der schwerste Tag. Ja, kann nur mal besser werden. Aber so viel Abwurf ist nicht von mir.
nicht gemacht.
Enden, die Rückkehr, ist eine Produktion von Andan und dem Futurium. Host und Autorinnen dieser Staffel Marlene Klaas und ich, Patrick Stegemann. Story-Editorin war Miku Sophie Kümmel. Producerin Marlene Klaas. Produktionsassistenz Mathieu Braun, Fact-Checking Sina Metz und Sarah Bayerschmidt. Redaktionelle Mitarbeit Sören Musial. Technische Produktion von Elisabeth Klingenberg und Yannick Werner mit Originalmusik von Benjamin Drees. Coverart Ram Studio. Executive Producer Patrick Stegemann und Keschrau Biros. Executive Producer für das Futurium Hanna Winker und Monique Lukas. Distribution Futurium Julia Ebeling. Redaktionelle Unterstützung Raffaele Hobbach und Johannes Sudau. Dank an alle Menschen und Tiere, die mit uns für diesen Podcast gesprochen haben.